Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sehr herzlich willkommen im Treffpunkt an diesem Freitagvormittag. Es ist einmal, so fangen doch ein Haufen Geschichten an. Heute sagen wir, es ist einmal ein Sommer gewesen und erzählen Ihnen in den nächsten zwei Stunden ein paar Geschichten von dem Sommer 2011. Es sind nicht Geschichten, die die grossen Schlagzeilen gemacht haben, wie Libyen oder der tiefe Euro. Nein, Sommergeschichten sind zum Beispiel die von der asiatischen Buschmucke, wo auch am Tag sticht, oder die Geschichte von der Stadtbienli, wo sehr früh in diesem Jahr mit der Königin ausgeschwärmt sind. Und ja, wenn Sie, die uns zuhören, uns auch noch Ihre persönliche Sommergeschichte, Ihr Sommerhighlight oder das eindrückliche Erlebnis erzählen, dann freuen wir uns gerade noch mehr. Sie können das machen entweder auf Facebook DRS1 oder per Mail studio@drs1.ch. Ich bin der Tommy Scherrer und freue mich sehr auf Ihre Sommergeschichte 2011. Landi am 10.09. DRS 1 Freitag Vormittag. Treffpunkt mit Sommergeschichten 2011. Und vielleicht, wenn Sie uns jetzt gerade zuhören, sind Sie am Morgentisch und haben gerade in ein Honigbrötchen reingegessen. Und Sie wissen, Honig gibt es nur wegen der Bienen. Und die Bienen in der Stadt Zürich, die erzählen eine ganz eigene Sommergeschichte. Es war nämlich so, dass es sehr früh sehr warm war. Schon im April haben wir Temperaturen bei 25 und teilweise in anderen Regionen bis 31 Grad in unserem Land. Und das hat dazu geführt, dass die Bienen ganz früh in diesem Jahr ausgeschwärmt sind. Das macht ein Bienenstaat. Wenn er zu gross wird, dann geht die Königin mit einem Teil von der Stadt schwärmen, mit dem Staat schwärmen. Und irgendjemand sieht man dann. Und dann landet es dort miteinander an einer Parktafel oder auch an einer Lichtanlage eine Traube von einem lebenden Bienenstaat. Und dann muss man die Traube natürlich ernten. Holen. Und im Juni ist es so gewesen, dass Schutz und Rettung von der Stadt Zürich bereits fast 90 Einsätze hat müssen leisten. Ganz anders wieder im Jahr vorher. Dort sind das im gleichen Zeitraum erst 5 bis 6 Einsätze gewesen. Und jetzt bin ich verbunden mit dem Markus Bachhofer von Schutz und Rettung Zürich. Guten Morgen, Herr Bachhofer.
Guten Morgen.
Und Sie sind der Mann, wo, wenn so eine Meldung kommt, Achtung, es hängt ein Bienenstaat, so eine Bienentraube, irgendeiner Parkverbotstafel, man muss die holen, die Königin mit ihrem Staat, dann werden Sie aufgeboten. Jetzt nimmt mich Wunder, wie läuft das Einfangen von so einem Bienenschwarm ab, wenn Sie da aufgeboten werden?
Also eben, im Normalfall ist es ja so, dass wir über das 118 aufgeboten werden. Wir rücken dann in einem Zweierteam aus, gehen vor Ort, lokalisieren den Bienenschwarm, rüsten sich dann ausrüsten mit Schutzausrüstung.
Wie sieht die Schutzausrüstung aus?
Das ist eigentlich ein handelsüblicher Imkeranzug mit das so ein Einteiler mit Schleier und Händchen.
Mhm. Und natürlich Kopfbedeckung, das ist klar.
Eben der Schleier.
So ein Schleier, genau, drüber. Und dann rücken Sie das Zweite aus?
Dann rücken wir das Zweite aus, dann eben den Schwarm dann vor Ort erkunden. Wenn wir ihn dann gefunden haben, tun wir ihn zuerst mal mit einem Wasserbestäuber mit Wasser bestäuben, damit die Bienen eigentlich nicht flugfähig sind. Mhm. Nehmen dann eine Holzkiste, also so eine Schwarmkiste, sagt man denen, mit Lüftungsgitter, und haben die unter die Schwarmtrauben und tun dann die Trauben einklopfen.
Jetzt etwas, wo mir durch den Kopf gegangen ist, wo ich über das nachgedacht habe, ist, die bilden ja so eine Traube. Ein paar von unseren Hörern haben das sicher auch schon gesehen. Das ist eine sehr eindrückliche Sache. Wie heben sich denn die aneinander? Wieso bildet das so eine Traube?
Man muss sich vorstellen, die haben mit dieser Traube drin, das ist eigentlich die Königin, die eigentlich im Schwarm ausschwärmt und sich irgendjemand hinsetzt. Und die hocken dann alle zu deren an und heben sich eigentlich gegenseitig so, und das gibt dann so wie eine Traube. Und eben die Königin ist dann dort mit drin.
Und wie erntet man dann die Trauben ab? Es kann ja Parktafel sein oder es kann sogar eine Lichtanlage sein, ein Dachhändel, was weiß ich. Wie nimmt man denn die ab nachher?
Das ist halt immer ein bisschen situationsbedingt. Wenn jetzt das zum Beispiel an einem Ast ist von einem Baum, dann ist das relativ einfach. Dann kann man die Kiste drunter haben und durch einen Schlag auf den Ast geht dann die Trauben runter in die Kiste. Hingegen, eben, wenn es dann an einer Fassade ist oder so, dann muss man mit einem speziellen Besen, so einem Bienenbesen, der aus Rosshaar ist, kann man sie runterwischen. Das sind eigentlich so ein bisschen die gängigen Methoden.
Herr Bachhofer, was würde der Bienenschwarm machen, wenn man ihn nicht von Menschenhand wegnehmen würde?
Eben, der Bienenschwarm, das ist, muss sich das so vorstellen, das ist ja eigentlich die alte Königin, die auszieht aus einem Volk. Mit einem grossen Teil, der es mitnimmt. Und die setzen sich dann irgendwann in der Nähe ab, eben machen die Trauben. Und dann gibt es so eigentlich die älteren Bienen im Volk, die schwärmen dann aus und suchen einen neuen Standort.
Und dann können sie es melden und dann geht der ganze Schwarm von dort, wo die Trauben gebildet worden ist, nachher an den neuen Wohnort.
Genau, ja.
Und woher bringt ihr den Bienenschwarm, wenn ihr ihn aberntet?
Also bei uns ist es so, wir nehmen den mit auf die Wache bei uns, stellen den 24 Stunden in den Keller, damit sich das Ganze ein bisschen beruhigen kann, dass die Bienen für sich ein bisschen Zeit haben, dass sie sich wieder finden. Und wir tun sie dann eigentlich an Imker aus der Stadt wieder weitervermitteln, wo eigentlich vom Bieneninspektor so okay hat, dass wir sie dort rausgeben dürfen.
Schutz und Rettung hat ein Herz für Bienen. Das kommt ganz klar aus Bienen. Jetzt weiss ich, dass sie selber auch imkern, das als Hobby machen. Und ein Haufen Leute, die es jetzt zulassen, die haben noch so im Kopf, es gibt doch da so eine Krankheit bei den Bienen. Das ist seit etwa, glaube ich, 15 Jahren der Fall. Varroa, sagt man dem. Was ist Stand der Dinge im Zusammenhang mit dieser Krankheit?
Ja, das ist eigentlich so eine Krankheit. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie beim Mensch der Zech. Mhm. Also das ist so ein kleines Tierchen, wo eigentlich auf dem Rücken hockt von der Bienen und die geht in die Brut, ins Brutnest. Mhm. Und die tut eigentlich zum selber Junge nachziehen, braucht sie das Blut von der Bienen, oder? Mhm. Und durch das, dass die Varroa das Blut sucht von der Bienen, wird einfach das Immunsystem vom Bienen geschwächt.
Und die sterben dann nach einem gewissen Zeit?
Und die sterben dann. Oder man sieht so viel, dass sie verkrüppelt aussehen. Und ja, sie sind dann einfach nicht voll entwickelt.
Wie bekämpft man die Varroa-Krankheit?
Da gibt es verschiedene Methoden. Es gibt zum Beispiel Ameisensäure, Thymovar, Oxalsäure. Und da muss eigentlich jeder Imker muss ein bisschen für sich ein Konzept haben, wie er das handhabt. Und eben das Problem ist ein bisschen, eigentlich zum Beispiel Ameisensäure ist auch für Bienen ein Gift, oder?
Ja, genau.
Da kann hat man jetzt ein bisschen den grossen Vorteil, dass es im Prinzip für die Varroa noch gefährlicher ist, oder? Dann tut man es eigentlich so dosieren, dass es für die Varroa tödlich ist, aber für Bienen eigentlich noch nie so schädlich.
Und das ist eine recht heikle Angelegenheit. Markus Bachhofer, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Merci auch.
Und viel ja, Spannung, Vergnügen mit Ihren eigenen Bienen, die Sie haben. Merci für die Informationen. Danke vielmals und einen schönen Tag.
Wiederhören, gleichfalls.
Merci vielmals. Das ist eine von der Sommergeschichte 2011. Sind ganz ein Haufen Bienenvölker ausgeschwärmt, sehr früh in diesem Jahr. Da gibt es eine andere Geschichte von dem Sommer 2011, nämlich bleiben wir doch gerade bei den Insekten, die asiatische Buschmücke. Eine Mücke, die auch am Tag sticht und sehr aggressiv ist. Und gerade gestern hat man an einem Roundtable beschlossen, geht man gegen die aggressive Mücke vor, die auch Krankheiten übertragen kann, ja oder nein? Der Fachmann ist bei uns im Studio und sagt uns gerade, was beschlossen worden ist.
One day we walked along the sand, one day in early spring, you held a piper in your hand to mend its broken wing. Now I'll remember many a day and many a lonely mile. The echo of a piper's song, the shadow teardrop kissed your lips shadow of your smile.
Shirley Bassey, 20. Ab 9 ist es im Treffpunkt auf der RS1 Freitagvormittag. Es ist einmal eine asiatische Buschmucke gsi. Und die asiatische Buschmucke, die eigentlich ursprünglich in Korea, China, Japan zu Hause ist, ist auf irgendeine Art bis zu uns in die Schweiz gekommen. Vor 3 Jahren hat man die das erste Mal eigentlich definiert und entdeckt. Es ist eine sehr aggressive Muckenart, die auch am Tag sticht. Und die Muckenart, die asiatische Buschmucke, kann Krankheiten übertragen, zum Beispiel das West-Nil-Virus. Bei uns in der Sendung ist der Professor Alexander Mattis vom Institut für Parasitologie von der Uni Zürich. Herzlich willkommen, guten Morgen, Herr Mattis.
Ja, guten Morgen.
Hat sie schon gestochen, die asiatische Buschmucke?
Mich hat sie zum Glück nicht gestochen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein bisschen unglücklicher gewesen diesbezüglich.
Also die sind verwünscht worden?
Ja, die sind gestochen worden.
Wie ist die asiatische Buschmucke bis zu uns in die Schweiz gekommen? Vor 3 Jahren hat man sie das erste Mal in der Gegend von Lenzburg entdeckt.
Ganz genau kann man das natürlich nicht mehr nachvollziehen. Mit grösster Wahrscheinlichkeit sind Eier importiert worden, wo irgendwelche importierte Pflanzen oder andere Güter in die Schweiz importiert worden sind. Das Spezielle bei dieser Mucke und bei wenigen anderen Mucken ist auch, dass die Eier eben resistent sind gegen das Austrocknen. Das heisst, die können einen sehr langen Transport, können die bestens überstehen. Und sobald sie wieder ein bisschen Feuchtigkeit haben, da, wenn sie in der Schweiz ausgepackt werden oder eben draussen stehen, können aus den Eiern Larven schlüpfen und entsprechend dann wieder Mucke entstehen.
Und die Aggressivität von dieser Mucke wird darum so beschrieben oder definiert, weil sie eben die einzige ist, die auch am Tag sticht. Weil wir wissen alle, oder? Heisse Sommernacht, man wälzt sich. Die Mucke kommt in der Nacht, aber nein, die kommt am Tag. Weiss man warum?
Das kann man nicht genau sagen. Das scheint eine Überlebensstrategie von dieser speziellen Mucke zu sein. Auch andere Mucken weiss man, dass die tagaktiv sind. Unsere einheimischen Mucken eben, die sind eher die, wie Sie beschrieben haben, die Lästlinge, die zur Nacht herumschwirren.
Jetzt könnt ihr die Krankheit übertragen. Das heisst, wenn jemand West-Nil-Virus in sich trägt, Mucke sticht und dann wieder jemand anders sticht, dann hat der andere Mensch die Krankheit oder den Virus nachher auch in sich hinein. Ist das so richtig zusammengefasst?
Es ist nicht ganz so. Nein, West-Nil-Virus ist eigentlich ein Virus oder eine Krankheit von Vögeln und wird dann von Vögeln auf den Menschen übertragen durch Stechmucken. Das sind dann spezielle Stechmucken, die eben sowohl Vögel stechen wie auch den Menschen. Die meisten Stechmucken bevorzugen entweder nur Vögel oder nur Säugetiere. Und eben die japanische Buschmucke ist jetzt eben so ein Kandidat, der die Brückenfunktion haben von Vögeln auf den Menschen. Eine Übertragung von Menschen zu Mensch durch Stechmucke ist nicht wahrscheinlich, weil im Mensch gibt es nur sehr wenige Viren und das reicht nicht, damit sich dann eine Mucke infiziert und das auf einen weiteren Mensch übertragen könnte.
Jetzt eben im 08 hat man die das erste Mal entdeckt. Seitdem breitet sie sich aus in der ganzen Schweiz. Also Aargau, Zürich, Solothurn, Luzern, Basel-Landschaft, dann Biel, Schaffhausen. Man kann die sehr genau lokalisieren, wo die ist. Und sie ist zum Beispiel gerne in Blumenvasen von Friedhöfen, wo sie dort ihre Eier legt. Dann schlüpfen die Larven und aus dem gibt es Mucken. Oder in den Untertöpfen. Es gibt viele Leute, die haben Terrassen, Untertöpfe, Wasser oder ein Biotop oder so. Auf jeden Fall ist das Problem so gross, dass es gestern in Zürich ein Roundtable gegeben hat mit Vertretern aus den Kantonen oder auch von Ihnen und vom Bund, wo man darüber nachgedacht hat, muss man sie grossflächig bekämpfen, ja oder nein? Und dann, wenn man sagt, ja, wie? Was ist das Resultat von dieser Sitzung von gestern?
Das Resultat ist, dass man sich entschieden hat, ein Konzept zu erarbeiten, eben zur Bekämpfung am nächsten Jahr von dieser Stechmucke. Das Konzept kann sich anlehnen an ein bestehendes Konzept, das man erarbeitet hat für die asiatische Tigermucke, die im Südtessin vorkommt, wo man im Südtessin wirklich versucht, massiv zu bekämpfen.
Was für Massnahmen sind da möglich?
Die wichtigsten Massnahmen bei dieser Art von Mucke, das sind Mucken, die so kleine, temporäre Wasseransammlungen, Pfützen, Glunken, die brüten, dass man eben diese Art von Brutmöglichkeiten dann entzieht. Also, dass man schaut, dass in den Gärten keine so kleine Wasseransammlungen sind, Pfützen. Das ist eigentlich das Hauptthema. Und wichtig für so eine erfolgreiche Bekämpfung ist natürlich, dass die Leute involviert sind. Also, es ist unmöglich, dass irgendjemand das macht, sondern man muss die Leute wirklich informieren und auffordern, da wirklich aktiv mitschaffen.
Heisst das jetzt, wenn ich auf der Terrasse Untertöpfe habe und die haben immer ein bisschen Wasser drin, oder wenn ich ein Biotop habe, muss ich schauen, dass das immer trocken bleibt? Also, ist das so dramatisch?
Bei den Unterteilen ist es sicher so. Das sind genau die beliebten Brut. Habitat von diesen Stechmücken. Bei den Biotopen, also wenn sie ein natürliches Biotop haben mit Pflanzen und anderen Organismen drin, das ist weniger das Problem betreffend Stechmücken, weil dort hat es Räuber, die sich sehr gerne sich von Stechmückenlarven ernähren. Das können Wasserläufer sein, das können andere Insektenlarven sein, Käferlarven, die dort wohnen. Also in so Biotopen, in so natürlichen Biotopen, haben sie eigentlich keine grossen Stechmückenpopulationen.
Wie dramatisch ist es denn? Ein paar, die uns zulassen, denken, Hilfe, was kommt da auf uns zu?
Kann man das noch ein bisschen... Man darf es nicht dramatisieren. Wir haben gesehen in der Stadt Zürich, dass es mit Abstand die häufigste Stechmücke ist. Also das ist einmal Bedeutung. Sie haben es erwähnt, das ist ein Lästling. Und er sticht
am Tag. Ein Lästling, sagen Sie denn?
Ja? Das haben wir, ein Lästling, ja. Bis jetzt sind noch keine weiteren Probleme auftaucht. Sie haben erwähnt, die Stechmücke kann Krankheit übertragen, West Nile-Virus. Mhm. Das ist in der Schweiz noch nicht vorhanden. Mhm. Es ist ein Virus, das aber in den benachbarten Ländern vorkommt. In Osteuropa, aber auch im Osten von Österreich hat man es schon gefunden. Und die Expertinnen und Experten gehen eigentlich davon aus, dass das in nächster Zeit bei uns mal wieder auftreten.
Und da wird man dann informiert und da gibt es eine Informationskampagne. Genau. Wenn es dann so weit ist und die Bevölkerung eben soll da mithelfen. Genau, ja. Was war übrigens Ihr persönliches Sommerhighlight gewesen? Wie haben Sie den erlebt, den Sommer 2011?
Ich persönlich habe ihn so erlebt, ich habe gezügelt, habe eine neue Wohnung können beziehen am 1. April und wir haben nachher einen fantastischen Start gehabt in die neue Wohnung.
Riesen warm gewesen, oder?
Sehr warm und wir haben das enorm genossen.
Gut. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch. Merci vielmals, Professor Alexander Mattis vom Institut für Parasitologie Uni Zürich, der über den Lästling erzählt hat. Der Lästling, das bleibt mir hängen. Asiatische Buschmücke. Jetzt würde es mich wundern, sind die heim, oder? Die möchten wir von Ihnen Geschichten hören. Highlights oder vielleicht auch Sachen, die daneben gegangen sind, die in dem Sommer 2011 passiert sind. Wir haben im Facebook Möglichkeit, wo Sie sich äußern können. Da hat zum Beispiel der Stefan Füg uns geschrieben, der doppelte Regenbogen. Er hat am 6.4. geheiratet und genau damals sei über Schänis im Kanton St. Gallen doppelte Regenbogen gesichtet worden. Und diesen Sommer hat man ja das Gleiche auch wieder gesehen und er hat das gerade als gutes Omen genommen. So, solche Geschichten oder solche Erlebnisgedanken können Sie uns mitteilen, entweder auf DRS1 Facebook oder Sie schicken mir uns ein Mail studio@drs1.ch oder, noch schön, Sie erzählen es gerade direkt per Telefon. Jetzt anrufen 0848 440 222. Das ist das Telefon für Ihre Sommergeschichte 2011.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia, paese mio ti lascio e io vado via, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via. E gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, una legna del paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, è una niente.
ese suonero. Che sarà, che sarà, che sarà?
Yeah.
From a Distance, Bette Midler, 7:30, 10 auf DRS 1. Es ist einmal der Armin Fuchs von Wiele bei Wiel gsi, der schon immer mal hat in einem Freilichtspiel, in einem Theater mitspielen. Und in dem Sommer 2011 ist der lang gehegte Wunsch endlich in Erfüllung gegangen. Guten Morgen, Herr Fuchs.
Guten Morgen, Herr Schell.
Gellet Sie, das war ein riesen Wunsch von Ihnen, mal mitspielen bei einem Freilichtspiel.
Ja, das ist es.
Und wie ist es dazu gekommen, dass es jetzt endlich geklappt hat, diesen Sommer 2011?
Im Winter von diesem Jahr war ein Casting ausgeschrieben für die Ida von Toggenburg. Und dann habe ich das lange mit der Frau hin und her gewählt, weil ich wusste, das ist wahrscheinlich eine riesengroße Aufgabe. Und habe mich dann dazu durchgerungen, habe dann einfach sämtliche andere Sachen, die ich im Sinn hatte, auf die Seite gelegt und habe gesagt, ich melde mich jetzt mal an und dann mal schauen. Wenn sie mich brauchen können, dann ist gut und sonst hätte es einfach nicht sein müssen.
Was haben Sie für eine Aufgabe gestellt bekommen bei diesem Casting?
Wir mussten zwei Seiten, eine auf Schriftdeutsch auswendig lernen und eine auf Mundart und haben dann die müssen spielen.
Vorträge spielen geht direkt, ja, und offenbar hat man gefunden, mal, der Armin Fuchs ist ein begabter Theaterspieler. Ja, sonst hätten Sie es ja nicht geschafft, reinzukommen ins Ensemble, oder?
Ja, gut, das ist natürlich, ich habe zwei kleinere Rollen, aber es spielt natürlich im Prinzip keine Rolle. Man muss jede Rolle, die man aufschämt, gut verkörpern.
Es gibt ja auch die Oscar für die Nebenrollen, der beste Nebendarsteller. Ja, tun Sie sich nicht runtersetzen selber. Was spielen Sie denn für zwei Rollen? Was sind das für Charaktere?
Ich bin ein Edelmann und bin ein brotloser Künstler, der dann der Gräfin ein Bild schenkt.
Und das ist so ein Freilichtspiel, das so unter dem Prädikat Männer in Strumpfhosen geht? Weil zu selber Zeit haben ja die Männer, glaube ich, irgendwie Strumpfhosen getragen, oder?
Ja, das ist so, ja, genau.
Genau. Und wie viel Text haben Sie?
Was sind das? Vielleicht etwa so 3-4 A4 Seiten.
Okay.
Ungefähr.
Auswendig lernen ein Problem gewesen?
Nein, so ist es nicht.
Sondern?
Einfach dann das zu darstellen. Oder, wir haben natürlich auch noch viel gehabt, als die Edelmänner haben wir noch viele Szenen, wo wir nicht reden. Aber da muss man natürlich dann genau gleich sehr aufmerksam sein und das Spiel muss genau gleich sein.
Klar. Hat es abgefärbt, der Edelmann Fuchs, wenn er privat ist mit seiner Frau, dass er dort auch edler unterwegs ist seitdem?
Ja.
Nein, müssen wir die Frau fragen?
Ja. Ich hoffe, ich sehe schon vorher mit ihr anständig umgegangen.
Gut. Was war für ein Erlebnis gewesen, dann plötzlich vor den Leuten zu spielen, auf der Bühne zu stehen?
Das ist schon etwas Einmaliges. Also vor allem, sagen wir mal, die Regisseurin, die Monika Wild, das ist eine Profi-Regisseurin und das ist natürlich enorm, was die uns verlangt hat. Also wir haben da, nur so zum Sagen, die letzten 3 Wochen haben wir jeden Tag, jeden Abend dann vorausgespielt. Vorher sind wir angefangen, das im März, sind wir in Turnhallen gewesen, haben einander kennengelernt, haben mal noch ein intensives Wochenende gehabt, in einer Kaserne zu Kreuzlingen. Und so ist man dann eigentlich einander auch näher gekommen und das ganze Spiel hat dann angefangen, wie so ein Zahnrädchen ineinander einhaken. Und obwohl es wahnsinnig streng war, ist dann je länger mehr die Freude aufgekommen.
Ja, sicher. Wie war es denn mit dem Wetter gewesen? Freilichtspiel von aussen? Der Sommer war ja da und dort recht verregnet gewesen, Herr Fuchs.
Ja, das war so gewesen. Am Anfang, da haben wir also wirklich sehr, sehr viel Regen gehabt. Und wenn es ganz wüst war, dann sind wir dort in einer Festhalle rein gewesen. Aber das ist natürlich dann schon nicht das Gleiche gewesen.
Nein, natürlich nicht.
Ja. Und nachher ist man dann einfach draussen gewesen und hat einfach noch vielleicht Bällerinnen angelegt und so, weil man auf dieser Burg, oder? Das ist natürlich dann etwas anderes, als wenn man das nur so
auf einer Bühne spielt, ja klar.
Jawohl.
Freilich und
dann Bühne. Ist jetzt bei dieser Gelegenheit, wenn ich das noch erzählen kann, dann habe ich mich daran erinnert, immer wenn meine Mutter in die Ferien ist, haben wir so normal, hat man gesagt, gell, hoffentlich haben wir ein schönes Wetter. Und sie hat immer ein Abkommen gehabt mit dem heiligen Antonius, hat dem 20 Stutz geschickt. Und ich wollte ihr mein ganzes Leben lang sagen, los, das nützt nichts, das nützt einfach nichts, das Wetter ist so, wie es ist. Und wo wir dann dort etwa 3 Wochen lang so Schiff gehabt haben, da habe ich zu meiner Frau gesagt, du, schicke 20 Franken ins Antoniushaus im Namen von meiner verstorbenen Mutter, ja, dass es vom 5. August bis zum 10. September schön ist.
Aha.
Und Sie können sich nicht vorstellen, bis jetzt war es so gewesen,
ja,
mit einer kleinen Ausnahme.
Ja.
Am ersten Tag, da hat es zeitweise grausam geschifft. Und aha, die Zuschauer, die haben also eine richtige Verbarmen gehabt. Am anderen Tag, wo ich gehe immer noch viel da in den Wald hinterher joggen, mhm, habe ich eine Zwiesprache mit dem Antonius und habe ihm gesagt...
Sind Sie ins Gebet mit ihm?
Jawohl. Mhm. Und dann sagt er zu mir, Moment, also nicht subventioniert, sagt er zu mir, Moment, sind Edelmänner nass geworden?
Aha.
Dann musste ich sagen, nein, stimmt, es hat erst angefangen, so richtig gehen zu schütten, wo wir nicht mehr auf der Bühne waren. Und wo wir dann wieder gekommen sind und auch als der brotlose Künstler, da hat es aufgehört. Und dann habe ich gesagt, eigentlich habe ich das ganze Ensemble gemeint. Und dann sagt er zu mir, ja bitte, tu dich in Zukunft ein bisschen deutlicher ausdrücken. Und Sie glauben es nicht, seitdem haben wir ein schönes Wetter.
Ah, sehr gut, jetzt habe ich schon gemeint, Sie hätten für alle anderen Mitspieler auch noch 20 Franken gespendet.
Ja, das wäre ein bisschen teuer.
Herr Fuchs, danke herzlich. Schöne Sommergeschichte, die Sie uns erzählt
ja,
haben.
Wir haben also bis zum 10. September spielen wir noch und es ist grandios. Ich kann es jedem empfehlen.
Gut, Ida von Tockenburg mit dem ja, Armin Fuchs in der Rolle vom Edelmann. Schönen Tag.
Danke Ihnen vielmals.
Merci. Ade.
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on you, sister golden hair surprise, and I just can't live without you, can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you
Es war schon mal ein Sommer 2011 gewesen, Sommergeschichten. Das können Sie heute miterleben, wenn Sie bei uns bleiben, im Treffpunkt auf der RS1 Freitagvormittag. Und jetzt heisst es, es war schon mal ein Bauer gewesen, der hat Daniel Ammann geheissen. In Thundorf lebt er und hat seinen Hof, ist etwa 6 Kilometer östlich von Frauenfeld. Und wie er den Sommer 2011 als Landwirt erlebt hat, das hören wir in den nächsten Minuten. Mein Reporterkollege Felix Mümmer ist dort hergefahren mit
unserem Auto und steht jetzt zmitzt in der Obstanlage, und zwar bei den Gala-Öpfel.
Ja, und die Obstanlage ist an einem Hang gelegen. Und von da hat man einen wunderschönen Weitblick über die sanften Hügel und Täler, Wälder, kleine Dörfer vom Kanton Thurgau. Die Obstanlage, das ist ein Feld mit 20 Reihen Niederstamm-Obstbäumen. Da hat es also sage und schreibe etwa 3.500 Bäume. Es sieht ganz lustig aus. Die Bäume sind alle voll mit farbigen, roten, gelben Äpfel, Coxorange, Jonagold, Maigold, Gala. Und das Landwirt-Ehepaar Daniel und Christine Ammann ist hier am Arbeiten. Zusammen übrigens auch mit dem Vater vom Bauer, von Daniel Ammann, dem Pferdeammann. Er ist ein bisschen weiter vorne in der Anlage. Und sie haben hier einen Traktor, wir haben ihn gerade vorher gehört, wo verschiedene grosse Kunststoffboxen anschleppt, wo jetzt die feinen, reifen Äpfel drin hineinbiegen wird. Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen.
Morgen.
Ja, es sieht lustig aus. Der täuschte Eindruck oder ist die Qualität wirklich sensationell?
Ja, nein, wir sind sehr zufrieden mit der Qualität. Wir haben einen sehr ausgeglichenen Behang. Und die Qualität, ihr seht es an den Früchten, sind wirklich gleich gross. Und wir können wirklich von einer guten Ernte reden.
Hat das etwas zu tun mit dem Wetter? Also wir haben ja so sehr wechselhaftes Wetter gehabt. Zuerst heiß und dann aber der Juli wieder sehr kalt.
Also wir haben das Gefühl, es hat nicht so viel ausgemacht, die Tröchne und der Regen. Also es war auch gut für die Früchte.
Und der August, der dann so heiß war?
Den haben wir sicher auch noch gebraucht für Fruchtqualität. Der Zucker hat noch ein bisschen gefehlt gehabt. Ja, und wie gesagt, der Regen im Sommer ist dem Obst wirklich zu gut gekommen. Sie haben da wirklich noch gebraucht, dass die Fruchtgröße auch gemacht haben.
Also das ist eine Schwärmerei zu diesen Äpfeln. Jetzt wollte ich es natürlich wissen. Ich greife jetzt da mal in die Obstbox rein. Darf ich überhaupt?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, jetzt nehme ich da mal so einen Gala raus und... Ja, doch. Also der hat, ich würde sagen, sehr viel Zucker drin. Hat sicher auch mit dem Klima zu tun. Und wenn ich am Himmel rauf schaue, also nach oben schaue, hat es da so ein Netz über die Anlage rein. Ist das, wie weißt du denn das, für, gegen die Vögel?
Ja, nein, das ist eine gewisse Absicherung für Wetterabsicherung. Wir haben da relativ noch viel Hagel. Und ja, da gibt einfach einen gewissen Schutz für die Arbeit, die wir alles haben, das ganze Jahr durch, dass wir am Herbst auch ernten können.
Aber hat es mal gehagelt?
Dieses Jahr sind wir verschont geblieben, zum Glück. Und, aber es hat uns auch schon ganze Netze zusammengerissen, wenn ein schwerer Hagel kommt. Mag es da halt auch nicht mehr heben.
Also eine super Saison, könnte man sagen. Bis jetzt kein Hagel und vor allem eben die Temperaturen, auch die Trockenheit, auch die Feuchte und am Schluss jetzt im August nochmal die Hitze, ist super gewesen für die Äpfel. Sie haben beide verschiedene Produkte, die sie hier anbauen auf dem Hof, unter anderem auch Weizen. Und den muss man ja Ende Juli ernten. Ist das ein Problem gewesen, Christine Ammann, da in die feuchten Äcker reinzufahren?
Also es ist eben noch gegangen, es war mehr gewesen, die Frucht war schon reif und wir konnten einfach noch nicht rein, weil der Kern noch feucht war. Also das war eher das Problem.
Ah, das geht nicht dann?
Nein, der Kern muss eine gewisse Trockenheit haben.
Wieso?
Ja, eben wie gesagt, er muss eine gewisse Trockenheit haben, dass man überhaupt ernten kann.
Sonst Maschinen verstopft?
Unter anderem. Und das ist dann auch Kostenfrage. Wenn man natürlich zu nass ernten muss, haben wir viele Trocknungskosten. Und heuer haben wir natürlich enorm wenig Tage zum Ernten. Oder? Das war ja Ende Juli. Und es war ja wirklich wie Herbst. Am Morgen hatten wir noch Nebel. Die Fahrer konnten erst ab Mittag rein. Und ja, es waren wenige Tage. Ja, schlussendlich ist es aber wirklich noch gut rausgekommen, auch die Erträge gestummen. Also.
Aber ich könnte mir vorstellen, es hat doch vielleicht beim Mittagstisch zum Teil vielleicht auch ein bisschen Probleme vielleicht gegeben, oder? Sie haben zwei kleine Buben, 7 und 5, und immer wenn schön Wetter war, wenn vielleicht die Kinder mit Mama und Papa gerne in die Bade gegangen wären, hätte man dann müssen Weizen ernten.
Ja, oder einfach, es hat auch viel Nerven gebraucht. Wir haben dann sämtliche Wetterberichte wieder mal angeschaut, die ist wieder Proben nehmen. Und hat dann so wieder probiert, eben den optimalen Erntezeitpunkt herauszufinden. Und mit den Kindern ist eine Art, eben, ja, wenn es schön war, hätte man zu Hause helfen müssen. Also auch Ämter müssen wir natürlich für unsere Kühe. Und ja, dann hat man halt nicht baden, dann hat man irgendetwas daheim halt gemacht. Ja.
Also eben der Gras schneiden, Heu oder eben der zweite Schnitt, dann eben der. Ja, und jetzt ein bisschen Hallenbad versprochen für den Herbst?
Ja, wir haben zum Glück anfangs Ferien, sind wir gerade noch 2 Tage sind wir baden, also sind wir in die Ferien. Ja. Dann haben wir einen optimalen Tag noch verwischt.
Immerhin. Noch ganz einen kurzen Ausblick. Zuckerrübenernte steht dann noch an, das haben Sie auch, Rüben. Daniel Amann, wie sieht es dort aus? Wird das auch so fantastisch?
Ja, das dort sieht hervorragend aus, weil die haben, das ist ein Pfahlwurzler, oder? Und die sind natürlich früher runter, weil sie trocken hatten. Und durch das rechnen wir mit der Rekordernte.
Also Rekord, wunderbar, alles ist bestens da auf dem Bauernhof. Dann lasse ich jetzt die beiden, Daniel und Christine, auch mal weiterarbeiten. Und ich geniesse jetzt da noch meinen wunderbaren Gala.
Wunderbar, Felix Münger, danke herzlich. Und Ehrensache, einen mitbringen oder zwei, drei für unser Team, das versteht sich von allein, oder?
Ja, ich frage mal, ob wir ein paar rüberkommen.
Also, alles klar. Danke vielmals, Felix Münger, aus dem Thurgau, aus Thundorf ist das genau gewesen, beim Landwirt Daniel Amann und seiner Frau. Und ja, Sommergeschichte 2011, das interessiert uns heute. Wir haben im Facebook DRS1 zum Beispiel einen Haufen Meldungen. Eine davon von der Regula Äppli, die uns beschreibt, ihre Sommer als Familie sei einzigartig gewesen. Sie haben nämlich England-Ferien gemacht. Im Dartmoor haben sie können Wildross streicheln. Und die Wildross haben sie dann auf einer Wanderung begleitet. Oder die Erika Benziger hat geschrieben, ihr schönstes Erlebnis ist ganz klar eine Wanderung in schönen mystischen Val Canecha. Dann haben sie Suppe auf dem offenen Feuer gekocht, das Wasser für die Suppe vom Bergbach genommen, wilde, frische Kräutchen gesammelt und das alles dann unter einem riesigen Felsen genossen und nachher im kalten Wasser baden. Für sie ein unvergesslicher Tag. Was haben Sie erlebt im Sommer 2011? Sie können es uns auf DRS1 Facebook mitteilen oder schicken uns einfach schnell ein Mail studio@drs1.ch. Die ganze Woche im See baden, der Hund und ich, dazu Früchte ernten, ernten, ernten. Leider mit Wespenstich, aber so feine Pfirsich aus der Ostschweiz. Das hat uns Sarah Barbara Etzensberger geschrieben im DRS1 Facebook, weil wir ja gerne von Ihnen Ihr Sommerhighlight 2011 hätten oder auch Sommergeschichten. Bei mir dürfte das auch schnell sagen, Tommy Scherer, grüezi miteinander, willkommen zum Treffpunkt. Ist es ganz klar der doppelte Regenbogen gewesen, den ich noch nie vorher in meinem ganzen Leben gesehen habe, das Naturereignis, ja, wo mich zum Staunen gebracht hat und wo man einem bewusst macht, ja, man ist ein kleiner, einzelner Mensch im riesen Universum und hat mich auch ein bisschen demütig gemacht. Das war mein Sommer-Highlight gewesen. Und Ihres? Erzählen Sie es uns per Mail studio@drs1.ch oder wie gesagt auf DRS1 Facebook.
Shooting that bull, don't you know heartaches are heroes when their pockets are full? Tell me you're trying to cure a 7-year ache, see what else your old heart can take. Boys say, when is he gonna give us some room? But girls say, God, I hope he comes back soon. Thank you.
every corner when you're trying to get home. Just tell them you're trying to cure a 7-year ache. See what else your old heart can take. Boys say, when is he gonna give us some room? The girls say, God, I hope he comes back soon.
Sieben ab 10 ist es DRS1, Freitagvormittag, 2. September, der Sommer ist vorbei. Es war einmal ein Sommer 2011, der gefunden hat, was komme ich warten nicht, bis meine Zeit kommt. Ich komme schon im April. Und das war in diesem Jahr der Fall gewesen. Im April hat es Sommertemperaturen gegeben, schon 25 Grad und einmal sogar über 31 ist es gegangen im Tessin. Felix Blumer von SF Meteo. Das ist eine einzigartige Geschichte gewesen. Noch nie glaubt, seit man Temperaturen gemessen hat, ist schon so früh im April über 31 Grad gegangen, oder? Über 30 Grad, sagen wir so.
Über 30 Grad hat man noch nie gemessen im April. Und dann ist es bereits am 9. April in Locarno 31,8 Grad warm geworden. Und nicht nur in Locarno, sondern auch in Lugano. Dort sind es 31,6 Grad gewesen. Man muss schon sagen, es war natürlich eine Kombination gewesen mit Nordföhn. Und Föhn kann immer mal ein bisschen Temperaturen aufschieben. Aber es war wirklich etwas gewesen. Nicht nur ein bisschen über den alten Rekord, sondern wirklich ganz klar darüber. Also es war extrem gewesen. Und generell, du hast es angedeutet, der Frühling ist eine extreme Situation. Es war sehr, sehr warm. Er war vergleichbar mit 2007. Einstmal der 2007 war auch außerhalb von allen Normen. Jetzt ist der 2011 in der gleichen Grössenordnung, beziehungsweise an den meisten Orten. Gerade noch so ein Spürchen drüber, und zwar wirklich konstant von März bis Mai.
Ja, das war ein fulminanter Einstieg, obwohl es ja eigentlich noch April war, Frühling war. Und nachher ist dann aber eigentlich im ersten so Juli-Teil oder den ganzen Juli durch recht verregnet gewesen, recht kühl gewesen. Und das ist auch der Grund, weil genau dann eben die Sommerferien gewesen sind für viele Menschen, dass viele Leute sagen, ja nein, also der Sommer, der ist also so etwas von verregnet worden, so muss ich sagen. Ja. Oder? Das ist so ein Eindruck, den man dann eben mitnimmt.
Ja, natürlich. Ich meine, es ist ein absolutes Frustgefühl, wenn genau während der 5 Sommerferienwochen eben das Wetter immer eher auf der grauen Seite, häufig auch dann auf der nassen Seite war. Temperaturen sind tief gewesen. Gerade dann, wenn man eben wirklich Zeit hatte, zum rausgehen, dann hat das ein bisschen gefehlt. Und dann schlägt natürlich sehr, sehr schnell das Gefühl durch. Ja, es ist eben ein schlechter Sommer gewesen, ist dann noch dazu gekommen, dass vorher auch die Wochenenden nicht gerade so wirklich der Brüller gewesen sind. Und dann haben wir so das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt eigentlich nicht so gerade das gewesen, was wir uns unter Sommer vorstellen. Und die meisten behauptet, es sei ein miserabler Sommer gewesen.
Und ich kommen ja dann auch zum Teil kritische Mail über, oder? Obwohl ihr ja nichts dafür könnt. Ihr redet ja nur über das Wetter, ihr macht es nicht.
Das ist ja so. Also, man merkt dann sehr häufig das Frustgefühl der Hörerinnen und Hörer, die sich dann da breit machen. Und wenn es dann amigs noch ein bisschen nicht gerade so stimmt, wie wir es gesagt haben oder wie man gemeint hat, dass man es überhaupt sagt, dann nachher kommen natürlich die bösen Mails raus, weil man dann einfach sehr angespannt ist. Während zum Beispiel im Frühling, da hat man ganz locker irgendwo mal eine Front übersehen können und dann haben alle gesagt, oh, Gott sei Dank, regnet es einmal. Und das hat dann eigentlich niemand so gross gestört.
Eben die Wahrnehmung hat mit der Realität sehr häufig nicht viel zu tun. Wir haben es gesagt, oder? Ein verregneter Juli in der Sommerferienzeit. Trotzdem war Trockenheit den ganzen Sommer durch ein Thema gewesen.
Ja, direkt der Sommer ist es dann amigs noch so gegangen. Punktuell hat es ja dann amigs sogar ein bisschen zu viel gegeben. Denken wir vor allem auch daran, in der Ostschweiz am 10. Juli, das wirklich sehr, sehr starke Unwetter, wo dann so 50 mm innerhalb von einer Stunde hergekommen sind. Und das ist dann definitiv zu viel gewesen für Kanalisationen. Im Gesamten gesehen ist es aber natürlich schon der Sommer gerade so im Durchschnitt gewesen. Der Frühling und auch vorher der Winter sind aber viel zu trocken gewesen. Und ich mag mich noch zurückerinnern, Ende Mai, da sind wir so da im Büro gesessen und haben gesagt, also mit dem Sommer werden wir so oder so ein Problem haben. Weil es ist eben zu dem Zeitpunkt wirklich extrem zu trocken gewesen. Wir haben von der ganzen Dürre diskutiert und dann haben wir gesagt, wenn es jetzt so weitergeht, dann haben wir echt einen Katastrophensommer. Also dann fehlt uns wirklich das Wasser oder eben dann kommt das Wasser noch und dann kommen die ganz grossen Frustgefühle. Also sozusagen im Mai, mit jedem Tag, wo es länger schön und heiß geblieben ist, hat man genau gesehen, also für den Sommer sind das wirklich sehr, sehr schlechte Vorzeichen.
Der Sommer, der steht für die warmen Temperaturen, der steht fürs Baden. Wir haben gesagt, der Juli war eher verregnet gewesen. Wenn man jetzt den ganzen Sommer bilanziert und von der Temperatur her schaut, sieht man aber, dass es 1 Grad zu warm war.
Ja, genau. Also, der August hat natürlich dann das Ganze wieder rausgelupft. Nein, man muss sagen, schon der Juni ist auch ein bisschen temperaturmäßig über dem Durchschnitt gewesen. Dann nachher der Juli, du hast es angetan, der ist wirklich klar zu kalt gewesen. Also, das Grad ist der unter dem gewesen, was man eigentlich im langjährigen Mittel darf erwarten. Seit dem Jahr 2000 ist es der kälteste Juli gewesen, also mittlerweile seit 11 Jahren. Aber dann jetzt eben vor allem die letzte Augusthälfte ist natürlich wirklich weit über dem Durchschnitt gewesen. Und vor allem die Hitzewellen, die dann das nochmal gebracht hat, also die 36,8 Grad in Sitten, das ist die wärmste Temperatur, die wir in der Schweiz hatten seit dem Hitzesommer 2003. Also auch da ist dann nochmal ein Extrem zum Tragen gekommen. Dann hat man dann am Schluss so die Statistik und die Statistik ist dann geprägt von Extrem und ist dann am Schluss ein bisschen über dem Durchschnitt, aber eben halt eine Statistik, die sagt nie alles aus und eigentlich müsste man jetzt da mit den Standardabweichungen operieren, aber das ist ein Mass, das man natürlich eh nicht im Griff hat, wo man nicht immer, also mathematisch natürlich schon, aber es sagt dann relativ wenig. Wenn ich sage, man ist eine Standardabweichung daneben oder so, dann sagt das im Prinzip gar nicht.
Jetzt wollen unsere Hörer ganz sicher wissen, 2. September, Sommer ist vorbei. Was kann man sagen über den Herbst? Prognose?
Ja, also die Langzeitprognosen sind immer eine heikle Sache. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie hat sich gleich also eine angewagt und die sagt, dass es grundsätzlich der Herbst eigentlich zu warm werden wird. Gut, da muss man jetzt auch sagen, mit der Klimaveränderung ist das schon praktisch per se so. Also die Statistik, die rechnet ja immer noch 1961 bis 1990 als Referenz. Und jetzt muss man ganz klar sagen, die Nullerjahre und jetzt auch der Anfang der Zehnerjahre, die sind natürlich wärmer. Also von dem her, statistisch gesehen, dürfte man da sagen, das wird funktionieren. Jetzt, heute und morgen ist natürlich sowieso, da haben wir nochmal Sommer bis sogar Hochsommertemperaturen, deutlich über 25 Grad. Und dann nachher kommt mal so ein kurzer Wetterwechsel. Hinten raus ist es noch ein bisschen unsicher. Wenn wir in der Südwestlage bleiben, dann gibt es wirklich einen warmen, nicht allzu beständigen Herbst. Es könnte aber auch sein, dass die Kaltluft, die jetzt so sich recht zusammengezogen hat über dem nördlichen Atlantik, dass die zu Richtung Europa vorstoßt. Und dann wäre es eigentlich dann eher wieder richtig bittere Enttäuschung. Ich sage es jetzt einfach mal noch, die wahrscheinliche Variante ist aber schon, dass es die warme ist.
Wir nehmen es, wie es kommt. Danke vielmals, Felix Blumen von SF Meteo, der Sommer 2011 aus Sicht vom Fachmann. Aus Sicht jetzt wieder von Ihnen. Was haben Sie erlebt, vielleicht gerade in dieser Zeit, was geregnet hat im Juli? Haben Sie Ihre Pläne müssen über Bord schmeissen? Wie haben Sie den Sommer 2000 erlebt? Das war Ihr Highlight gewesen. Vielleicht auch etwas, was tatsächlich im wahrsten Sinne vom Wort ins Wasser geht. Sie können es uns gerne erzählen. Wir würden uns freuen auf 0848 440 222. Ihr Sommer-Highlight 2011. 0848 440 222. It's a little
alive, 'cause you can't help the sled floating downstream.
Sommer, ja, der ist vorbei, vom Kalender her mindestens. 2. September haben wir heute. Sie hören DRS1 und den Treffpunkt, wo wir heute Sommergeschichten aus Sicht einerseits von den Hörern so ein bisschen Revue passieren lassen. Den Sommer lassen wir Revue passieren, hören die Geschichten. Eine zum Beispiel ist Bertha Schneider, die am Wandern war. Und in dieser Zeit, guten Morgen, Frau Schneider.
Guten Morgen, Herr Scherer.
Und in dieser Zeit, gell, hat sie im Prinzip das abrupte Ende vom Sommer hautnah genau miterlebt hat. Was haben Sie erlebt?
Genau, wir sind letzte Woche, Donnerstag, Freitag, Samstag, am Wandern gewesen und sind im St. Galler Rheintal. Auf 3 Gipfel haben wir vorgehabt, also Margokopf und Alphier. Und wir haben 2 wunderschöne Sommertag mit Föhn, der uns aber richtig geholfen hat, zum luftig aussteigen.
Das heisst, Sie sind in die Schweiz gekommen während dem Laufen?
Ja, und der Föhn hat aber geholfen, dass man nicht so stark in die Schweiz gekommen genau ist. Und es war also wirklich traumhaftes Wetter fürs Wandern. Und wir haben die 2 ersten Gipfel mal gemacht und sind dann abgestiegen ins Berghaus auf 1700 Meter am Freitag und sind ziemlich früh dran gewesen und haben gehört, der Wetterbericht ist schlechter am Samstag und haben dann gerade noch den 3. Gipfel, den Gonzen, gemacht am späteren Nachmittag und am anderen Morgen sind wir einfach bei Schneefall, bei starkem Schneefall verwacht.
Wow.
Und haben nur noch absteigen.
Und sind ihr ausgerüstet gewesen? Man sagt doch immer beim Wandern,
wir
muss auf alles,
man
muss auf alles gefasst sein.
Wir oder? Haben alles gehabt, was braucht.
Wie tief sind Temperaturen runtergesunken?
Also, ja, gegen 0 Grad dann, auf 1700 Meter. Es hat einfach geschneit.
Mhm.
Und wir haben wirklich dann einfach alles angelegt und sind dann abgestiegen.
Woher und nachher noch? Genau.
Also, oberhalb von Wallenstadt gibt es dort so ein, wie heisst das Haus? Ich weiß nicht sicher. Auf jeden Fall, dort hat man dann ein Alpertaxi bestellen für die Gruppe.
Ah, so, haben das dann, okay, gut.
Genau, aber es hat also geschneit am ganzen Abstieg und am Schluss geregnet.
Ah, oh, da haben sie so richtig
und also alle Gipfel, die wir vorher bestiegen haben, sind also wirklich stark schneebedeckt gewesen.
Verzuckert schon wieder weiss, oder?
Ja, gewisse Berggipfel. Sommer und dann gerade fast Winter.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Schneider, dass Sie angerufen haben.
Gerne.
Alles Gute, merci vielmals.
Dankeschön, adieu, Ferrer.
Schönen Tag und jetzt bin ich gespannt, was der Markus Rüeg uns für eine Sommergeschichte zu erzählen hat. Guten Morgen, Herr Rüeg.
Ich bin Frau,
Frau
Rüeg. Guten Morgen, Herr Scherer.
Entschuldigung, ich habe da Markus Rüeg auf meinem Telefon. Computerli. Was war Ihr Highlight gewesen, oder ist es ein Tiefpunkt gewesen sogar?
Nein, es war ein absolutes Highlight gewesen. Mhm. Und zwar haben wir am 2. Juli ein Hundemusical aufgeführt.
Ein Hundemusical?
Ja, genau.
Und also.
Also wir haben gesungen, und, aber wir haben getanzt mit den Hunden und wir haben ganz fest gearbeitet.
Wie geht denn das? Ich habe noch nie gehört, dass
wir sind eine Gruppe, also wir gehen in die Hundeschule und wir haben alles eigentlich Problemhunde, also Problem. Mini und ein Jack Russell. Und das war ganz wirklich eine Katastrophe gewesen. Der hat einen Pöstler gebissen, hat niemand mehr ins Haus hineinlassen. Also ganz schlimm.
Der Jack Russell, ich sage das schnell für die, die uns zuhören, Frau Rüeg, ist ein kleiner Pfüderi, kann man sagen, oder?
Ganz genau.
Aber ganz agil, ganz schnell, relativ wild. Kommt, glaube ich, aus der Jagd
raus. Genau.
Richtig, also der wollte immer bewegen.
Er hat alles gejagt, was sich bewegt hat.
Der Pöstler
und,
auch?
Ja, ganz genau. Der Pöstler kommt halt jeden Tag und so. Und dann habe ich dann gesagt, entweder muss ich etwas machen mit dem Hund oder ich muss ihn wegtun.
Mhm.
Und dann bin ich ganz in eine besondere Hundeschule gekommen. Und dann haben wir dann wirklich trainiert mit den Hunden, 1,5 Jahre lang. Hat dann noch mehr solche Hunde gehabt. Und heute habe ich also keine Probleme mehr mit dem Pöstler. Ich bin jetzt auch Luzis mit dem.
Das ist noch wichtig, genau.
Ja, absolut, weil wir haben wirklich Kraft miteinander. Weil,
ja, ist ja logisch, also ich meine, wer lässt sich schon gerne gern beißen oder verfolgen?
Ja, ganz genau. Genau. Aber wir haben ein Hundemusical aufgeführt von 600 Zuschauern, haben ein riesen, wirkliches Theater aufgeführt mit unseren Hunden. Es ist ganz genial.
Das heisst, das sind die Hunde an der Leine natürlich von Ihnen her?
Nein, also zum Teil auch ohne Leine. Also heutzutage kann ich meinen Hund an der Leine los, kein Problem mehr. Ja. Ja, und dann haben wir eine Geschichte erzählt mit Hunden.
Was hat Ihr Jack Russell für eine Rolle gehabt? Wir haben schon jemanden gehabt, der in einem Freilichtspiel einen Edelmann gespielt hat. Was hat Ihr Hund für eine Rolle gehabt in diesem Musical?
Das ist noch schwierig. Wir haben das Märchen erzählt von einer Prinzessin, die man entführt wird. Und ja, mein Hund und ich, wir sind immer im Team natürlich miteinander. Mhm. Und wir haben da ganz verschiedene Rollen gehabt, vom Bösen, Teufel bis zum Retter, haben wir eigentlich alles gespielt. Mhm. Ja, es ist das ganz
mit Kostüm? Mit Kostüm?
Mit Kostüm. Wir haben uns etwa 7 oder 8 Mal umgezogen.
Also der Hund auch? Der Hund auch?
Nein, der Hund ist Hund und der soll auch nicht verkleidet sein. Und der hat auch nicht in dem Sinn Kunststückchen gemacht, sondern einfach Unterordnung, sondern hat einfach müssen kochen. Also wir machen keinen Zirkus mit den Hunden, sondern nein, einfach, wir arbeiten mit den Hunden wirklich so, dass wir sie, das sind im Ganzen dann vielleicht 20 Hunde gewesen, sogar Ross haben wir mitgemacht.
Mhm. Ist eine Verknüpfung und, im Prinzip von Hundetraining, Hundeschule und dann halt eben mit einem Musical verknüpft.
Ja,
so
ganz
eigentlich.
Genau.
Das ist die Idee. Frau Rüegg, ein Gruß an Jack Russell.
Ja,
und danke, dass Sie angerufen haben.
Ja, bitte.
Es gibt nichts, danke. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also, das Sommerhighlight von der Frau Rüegg mit ihrem Jack Russell hat sie im Musical mitgespielt. Und wir sind noch parat für 2, 3 andere Sommergeschichten. 0848 440 222. 0848 440 222. Eine von den Geschichten, die wir dann in ein paar Minuten hören, die hat sich in Norwegen abgespielt.
Via d'uscita non c'è, che di questa vita non puoi fare il tifo, quando smetterai di chiederti perché, non credere che non ci sia un'altra strada in fondo a questa bugia, non credere. Fins demà!
RS1 am Freitagvormittag. Schnell die Übersicht von der Verkehrssituation. Verkehrsinfo, DRS von 10.27 Uhr. DRS-Staumelder berichten in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Weyermannshaus und Bern-Neufeld. Stau nach einem Unfall, sowie in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen. Stau zwischen der Verzweigung Meckenhus und St. Gallen-Neudorf. Gotta ride a classic. Gotta ride it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a street boy, and you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If it changed to another way, would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. I just keep living for dreams, and it's not what I mean. I mean, it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Sommer 2011 ist vorbei, mindestens vom Kalender her. 2. September haben wir heute und wir schauen zurück heute auf den Sommer 2011 mit einem Haufen Geschichten und kleinen Aspekten und Sachen, die Sie vielleicht so gar noch nie gehört haben. Wir sind jetzt gerade zum Beispiel beim Landwirt von Kanton Thurgau. Und zwar ist der Daniel Ammann, der wohnt in Thundorf dort mit seiner Familie. Und unser Reporter Felix Münger hat in der ersten Stunde zwischen 9 und 10 schon von der Obstanlage berichtet. 3.500 Niederstammbäume hat es, hat dann einen Galaäpfelbissen gefunden. Mal doch, eine gute Ernte. Und Daniel Ammann hat aber auch noch Zuckerrüben oder Raps, wenn es mir recht ist. Und so, wie man es sich vorstellt bei einem Bauernhof, sind auch Kühe dort, Felix Münger.
Ja, die Kühe sind natürlich jetzt nicht gerade da. Wir sind immer noch in der Obstanlage, wo die Bauernleute mit flinken Händen jetzt die Äpfel pflücken und sorgfältig in so Kunststoffboxen legen, dass ja keine Bühne überkommen und anfangen zu faulen. Die Kühe, Daniel Ammann, wo sind denn die 28?
Ja, die sind momentan auf der Weide, wenn das Futter selber suchen.
Dort, wo es so heiß war, haben wir es natürlich zur Nacht draussen gehabt, weil die Kühe mögen wirklich die Hitze nicht verleiden. Und da, dort, wo es so 30 Grad war, da haben wir dann auch den Stall müssen ein bisschen abkühlen mit Lüfter und Wasser.
Also da muss man sich vorstellen, Christine Amann, dann sind Sie einmal tagsüber bei diesen Kühen mit dem Schlauch gehen, die Kühe abspritzen?
Nein, wir sind ein bisschen Hobbybastler, oder Dani auf jeden Fall. Und dann haben wir einfach so eine Art Sprinkleranlage gebaut, ja, wo dann das ein bisschen abkühlt, die Luft.
Und das haben die Kühe gern?
Ja, das haben sie sehr gern, weil sie sind wirklich lieben eine Art das kalte Wetter, nicht das heisse.
Wenn man Viehwirtschaft betreibt, muss man auch Gras anpflanzen, das schneiden, das heuen, im zweiten Schnitt dann ähmden. Jetzt war das ja so ein bisschen durch die Sorge, sehr trocken, nachher dann feucht, am Schluss heiß. Ist das Gras gewachsen, Daniel Amann?
Ja, wir hatten ein sehr wüchsiges Jahr für uns. Hat es wirklich gestimmt. Hat früher angefangen. Wir haben tiefgründige Böden. Es ist immer noch ein bisschen gewachsen, wo es andere Orte sicher prekärer war. Und ich muss sagen, wir haben unseren Heustock wirklich voll. Und das Futter lange für den Winter.
Also der Winter kann kochen, Stinnen, Amann?
Ja, kein Problem. Wir haben eigentlich voll, ja.
Schauen wir noch aufs Ganze. Daniel Amann, wenn Sie jetzt Bilanz ziehen zu dem Sommer 2011 oder die Saison 2011, was ist das Fazit?
Also, ich muss sagen, für uns, wir haben, wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben sehr ein wichtiges Jahr gehabt. Und wir sind auch verschont geblieben vom Hagel, wo es andere Regionen gebracht hat. Und ich muss jetzt von unserer Region reden. Es hat wirklich gestimmt. Also der Winter muss schon noch nicht kommen, das muss ich schon sagen. Oder? Der soll schon noch warten. Oder?
Also, ein gutes Jahr für die Bauernfamilien. Nicht alle haben vielleicht so viel Glück gehabt wie die beiden. Und eben, ich meine, im Oktober kommt dann noch Zuckerrübenernte. Und wie wir schon gehört haben, soll das ja auch eine ganz gute Ernte geben. Ich danke den beiden, dass ich auch dürfen, hier dabei sein bei der Obsternte. Und noch einen guten Tag.
Felix Münger berichtet aus dem Thurgauischen, dort, wo die beiden bauern. Und was haben wir gehört vom Meteorologen? Es gibt einen relativ warmen Herbst, also der kommt ja dann noch vor dem Winter. Und ich nehme mit das schöne Wort «wüchsig». Was für ein schönes Wort «wüchsig». Der Sommer 2011 aus Sicht vom Landwirt ist das gewesen. Jetzt haben wir noch zwei kurze Geschichten von unseren Hörern, die uns einerseits Mails geschrieben haben. Da danken wir ganz herzlich dafür. Frau Burg hat zum Beispiel gesagt, ihr Highlight von dem Sommer ganz klar das Zügeln. Und zwar hat ihr Mann und ihre Tochter ein Haus zweg gemacht und dort haben sie endlich können einziehen und dort haben sie sich den Traum vom eigenen Haus offenbar können erfüllen und das ist diesen Sommer passiert. Und ein anderer Traum, ganz ein schöner Traum, hat sich die Frau Schneider können erfüllen. Guten Morgen, Frau Schneider.
Guten Morgen, Sarah.
Und zwar geht es hier um Norwegen. Sie haben schon lange mal wollen, vor 25 Jahren auf Norwegen mit einer Freundin, haben dann aber gefunden, aus verschiedenen Gründen, nein, sagen heute rückblickend, sie seien ein bisschen zu feig gewesen, tatsächlich den Schritt zu machen, haben dann Kinder bekommen, geheiratet, eine Scheidung, geschafft. Und jetzt endlich, wo die Kinder etwas grösser sind, haben sie es diesen Sommer gewagt und sind tatsächlich auf Norwegen gegangen.
Das ist es so, ja. Ich habe dann zumal wirklich den Mut nicht gehabt. Ich war wirklich ein Feigling gewesen. Und eben das so ist, man vergisst es ein bisschen. Und eigentlich in den letzten Jahren ist das immer wie wirklich heftiger vorgekommen, bis ich dann eigentlich gesagt habe, so, jetzt muss ich gehen.
Warum Norwegen, Frau Schneider?
Keine Ahnung. Ich liebe das Land. Vielleicht schon ein bisschen. Also mein Vater hat einmal ein Jahr da oben gelebt. Aber dass ich eigentlich auch dort rauf will, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin einfach da oben und habe das Gefühl, dort bin ich daheim.
Ich nehme mal an, Sie haben Bücher gelesen oder schauen, wenn Filme kommen und Norwegen dabei ein Thema ist, schauen Sie die Filme und wissen, wie es mindestens aussieht. Wie war ja. Es dann, wo Sie tatsächlich mit Ihren Füßen in diesem Land, auf diesem Land gestanden sind?
Wirklich wie ein Heimkommen. Also ich habe es schon gekannt. Ich war immer mal wieder in den Ferien da oben gewesen. Und habe gewusst, ein bisschen auf was ich mich einlade. Also ich habe vor allem den Süden gekannt. Mhm. Wir sind dann allerdings dann auch in Norden rauf, also bis Tromsø. Das war fremd gewesen für mich. Aber überall habe ich einfach gesagt, wow, es gibt nichts Schöneres.
3 Monate haben Sie sich Zeit genommen?
Ja.
Und immer rumgereist?
Nein, die ersten 2 Monate bin ich stationär gewesen. Da bin ich bei einer Familie gewesen, quasi als Au-pair, oder wie man das in meinem Alter nennen will.
Ja, Sie sind Mitte 40, man darf das da sagen, oder?
Ja, ja, auf jeden
genau.
Fall. Auf jeden
Fall, Sie haben das geschrieben.
Mhm. Ich habe eine Familie gefunden, die mich bei sich aufgenommen hat, also eigentlich nicht nur aufgenommen hat, die haben ein eigenes Häuschen für mich, hat dort können frei leben und haben eigentlich als Gegenleistung, weil ich nichts haben müssen zahlen dafür, der Mutter vor allem im Haushalt geholfen, im Garten geholfen. Und wir haben uns wirklich sehr, sehr gut ergänzt.
Jetzt wissen wir ja, den Sommer, oder? In unserem Land war es so ein bisschen durchzogen gewesen. Ganz früh im April schon sehr heiß, dann einen sehr verregneten Juli und am Schluss im August wieder relativ heiß. Wie war es in Norwegen oben gewesen?
Ziemlich ähnlich. Also ich bin Ende April rauf und dort haben sie gejammert. Dann haben sie gesagt, wenn es nur endlich hier im Regnen, sind es sehr, sehr trockene Frühling gehabt. Und Mai, Juni, also ich bin so Ende April, dass ich es wirklich als 3 Monate nehme. Mai, Juni war es wirklich durchzogen gewesen. Es hat mal geregnet, mal wieder warm gewesen. Wobei warm, wenn es oben 20 Grad ist, heisst das schon ziemlich gutes Wetter.
Das heisst, mit Baden ist nicht so viel los in dem Fall?
Ich war gewesen, also ich habe es nicht lassen. Ich habe gesagt, also wenn ich dort oben bin, mache ich das auch. Also einmal bin ich sogar ins Meer. Eiskalt gewesen, ich bin auch in die See gebaden, aber es braucht ein bisschen Überwindung.
Und
also
jetzt?
Die anderen gefröhlig.
Und jetzt wollen Sie auswandern auf Norwegen?
Wäre schon noch lässig.
Ah, wäre eine Option.
Wäre eine Option, ganz klar. Aber im Moment, ich habe gleich noch 2 Kinder Ausbildung, es ist erst ausgezogen. Ich habe auch meine Wurzeln da, also so einfach ist es nicht.
Ja, ja, so schnell verpflanzt man sich dann schon nicht, auch wenn es ein Traum ist, der in Erfüllung gegangen ist. Merci vielmals, dass Sie uns Ihren Traum mitteilt haben. Danke.
Das ist gern gesehen. Danke Ihnen vielmals. Schönen
Adieu,
Tag.
Schneider. Adieu. Merci vielmals. Und jetzt machen wir am Schluss von unserem Treffpunkt, wo wir Sommergeschichten erzählt haben oder erzählen lassen haben, ganz etwas anderes. Wir kehren uns einmal um und sagen, es gibt ja auf unserer Erde auch noch Orte und Länder und Kontinente, wo es dann, wenn es bei uns Sommer ist, Winter ist und wo der Sommer erst kommt. Machen wir doch das. Schauen wir schnell auf Australien, das ist als nächstes und letztes in unserem Sommertreffpunkt auf DRS1. Australien, wo jetzt Winter hat und der Sommer noch kommt.
Hey, I swallowed each and every lie that you gave to me.
Bee Gees. Und wenn es mir recht ist, aber da lasse ich jetzt auf Test raus. Bee Gees, wenn es mir recht ist, haben doch australische Wurzeln. Und Australien, das ist genau das Land, wo völlig umgekehrt zu uns auf der Südhalbkugel erstens liegt, der Kontinent. Und jetzt, wo wir Sommer haben oder gehabt haben, ist in dieser Zeit natürlich Winter gewesen. Und jetzt wollen wir einfach mal so ein bisschen den Gedanken umkehren und fragen, wie ist denn der Winter 2011 zu Australien gewesen? Und allenfalls, auf was freut sich der Korrespondent Urs Welterlin, wenn er dann kommt, der Sommer, dann, wenn bei uns Winter ist? Also ein bisschen verkehrte Welt. Guten Morgen, Urs Welterlin.
Ja, guten Morgen. Ja, es war ein sehr kalter Winter gewesen. Ich muss sagen, es ist noch nicht ganz rum. Es ist auch jetzt in der Nacht kalt. Also ich wohne etwa eine Stunde nördlich von Canberra, von der Hauptstadt. Und wir haben hier in der Nacht durchaus noch fast um 0 Grad. Manchmal ist es jetzt ein bisschen mehr, 5 Grad oder so, aber immer noch kalt.
Und tagsüber, was erreicht man für Temperaturen im Winter in Australien?
Hier im Süden, also es ist eben alles ein bisschen umgekehrt, also in der Schweiz, was im Süden wärmer ist, hier im Süden ist es durchaus, kann es einmal auch schneien, durchaus, vor allem in den Bergen. Australien hat nämlich auch Alpen. Der Mount Kosciuszko ist der bekannteste Berg, wobei man also sicher nicht mit unseren Alpen, also mit den Schweizer Alpen vergleichen, aber es kann da durchaus auch mal schneien. Auf jeden Fall hat man da durchaus auch mal in der Nacht unter 0 Grad. Das kommt immer wieder mal vor.
Da stellen sich sicher ein Haufen unserer Hörer, da gehöre ich jetzt gerade auch dazu falsch vor. Ich hätte jetzt gedacht, ja, Australien, Sonnenkontinent, da ist es vielleicht im Winter einfach ein bisschen tiefer. Aber dass es unter 0 ist und Schnee hat, das hätte ich nicht gedacht. Wie ist es denn mit dem Heizen? Sind die Häuser ausgerüstet? Bei Ihnen zum Beispiel, Urs Welterlin?
Bei meinem Haus jetzt schon. Ich habe mein Haus selber gebaut und habe das natürlich fast nach Schweizer Maßstab isoliert, wie sich das ja gehört. Aber sehr, sehr viele Häuser in Australien haben eine furchtbare Isolation, also eine nicht existente Isolation leider. Das zeigt sich dann auch, dass die Australier extrem hohe Heizkosten haben, weil sehr viel von der Hitze ganz einfach wieder aus dem Fenster geht, buchstäblich. Darum ist Australien auch eines der grössten Klimasünder auf der Welt. Es ist unter den Industrieländern das Land, wo am pro Kopf der Bevölkerung am meisten CO2-Gas rauslässt, vor allem eben, weil man heizt und vor allem mit Kohle.
Jetzt denken ein Haufen, wenn man über Australien redet und ihnen so zulässt, möglicherweise auch an die Tiere. Und da kommt einem gerade natürlich das Känguru in den Sinn, oder? Das ist das Tier, das Wappentier auch ein bisschen auf eine Art von Australien. Was machen die im Winter?
Im Winter haben sie, essen sie natürlich sehr viel weniger, weil es einfach weniger gibt. Das hat bei mir jetzt, ich lebe auf dem Land, also ziemlich im Busch draussen, fast ein bisschen in der Wildnis habe ich da mein Haus. Das hat bei mir die sehr, sehr unangenehme Nebenerscheinung, dass die mir im Winter den Solarzinn abfressen. Und zwar einfach darum, weil ich noch keine Zeit hatte, um einen Garten einen Haken zu bauen. Und das war sehr unangenehm gewesen. Also, ich bin sehr hoch ans Haus angekommen.
Und dann sieht man Urs Welterlin, ich weiss doch auch nicht, mit einem Tuch oder wie verscheucht man Kängurus, wenn die im Garten den Salat kahl fressen?
Ja, also die kommen in der Regel nicht durch den Tag, die haben eigentlich Angst vor Menschen, aber sie kommen in der Nacht und fressen alles ab. Dazu kommen noch die Wombat, die sind genauso schlimm. Die Wombat, das ist wie ein überdimensioniertes Meersäule, ist auch ein Beuteltier, aber kann bis zu 80 Kilo schwer werden, ein grosses Beuteltier, und die haben auch sehr, sehr gern den wunderbaren Salat, der bei mir im Garten gewachsen ist.
Jetzt haben wir von unseren Hörern zum Teil auch Sommer-Highlights mitbekommen und die haben uns Geschichten erzählt. Jetzt frage ich Sie, Urs Welterlin, nach Ihrem Winter-Highlight. Was ist das gewesen?
Mein Winter-Highlight ist leider, ich darf sagen, zum Glück, ist nicht da gewesen, sondern ich bin nämlich in die Schweiz gegangen, in die Sommerferien.
Ah.
Und ich habe super grosses Glück gehabt, dass ich nach Arosa dürfen und habe dort einen Alphorn-Kurs machen.
Und jetzt spielen Sie im Busch aus dem Alphorn?
Das ist absolut richtig. Ich spiele jetzt, also ich probiere es. Ich muss jetzt meinen Alphorn-Kollegen in Arosa sagen, ich bin ja ein Anfänger gewesen. Ich habe ja eigentlich im Prinzip keine Ahnung gehabt. Wenn ich jetzt sage, ich spiele, also ich versuche es einmal und spiele da von der Veranda oben runter ins Tal und versuche meine Känguru mit dem. Und das ist tatsächlich so. In der Schweiz sind ja Kühe werden ja eigentlich angelockt durchs Alphorn. Ja. Da ist es ganz umgekehrt. Känguru wirklich hauen ab, die haben Angst davor.
Die kennen das Instrument nicht oder noch nicht. Vielleicht braucht es eine Zeit, ich nehme nicht als Lied an ihrem Spiel, dass sie abhauen.
Was? Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Wenn du ein Profi kommst, wird das ganz anders aussehen.
Genau, vielleicht kommt es dann auch, wie Kühe. Jetzt der Sommer bei euch steht bevor in Australien. Auf was freuen Sie sich, Urs Wälderlin?
Ich freue mich jetzt einfach einmal ein bisschen wieder auf die Wärme, ehrlich gesagt. Wobei die Wärme wird bald wieder eine Belastung, weil es kann hier auch weit über 40 Grad gehen. Und ich lebe wirklich buchstäblich mit im Busch. Ich bin umgeben von Wäldern und da kommt natürlich immer sehr, sehr schnell mit der Gefahr von Waldbränden. Wir haben ja vor 2 Jahren ganz schwere Waldbrände gehabt, nördlich von Melbourne, wo etwa 170 Menschen gestorben sind. So etwas kann da auch passieren. Und das ist natürlich eine konstante Angst, die man da hat. Aber man kann sich natürlich auch, man tut sich so weit wie möglich auch ein bisschen vorbereiten.
Bedanke mich ganz herzlich und viel Erfolg beim Alphornspielen und Känguru verjagen. Danke, Urs Wälderlin.
Vielen Dank.
Merci. Das ist halt am Schluss von unserem Sommer 2011 Treffpunkt noch so quasi das Umgekehrte gewesen, schnell. Geschaut, was der Urs Wälderlin für einen Winter hatte. Auf der Südhalbkugel ist es ja genau umgekehrt. Bei ihm steht der Sommer noch bevor. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen daheim für all die Mails, die Sie uns geschickt haben und für die Facebook-Einträge auf drs1.ch. Wenn Sie wissen wollen, was alle anderen auch noch so gesagt haben im Facebook, gehen Sie doch schnell schauen. DRS1 Facebook und dann sind Sie sofort informiert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.